erstmal auf Sendung gehen. Ja. Toll, dass ihr uns immer so mit hineinnehmt, ihr Musiker und auch Thomas Steffin mit der Gottesdienstleitung. Wir haben heute den zweiten Teil, also nicht der Gottesdienste, sondern einer Predigtreihe, die wir beim letzten Mal angefangen haben. Ich kann nur nicht für alle, die letztes Mal nicht da waren, wiederholen, was so war, aber es geht um Abraham, wie er in der Bibel am Ende genannt wird. Vorher heißt er noch Abram, bis da gewisse Dinge geschehen, die werden wir miteinander verfolgen. Und es geht darum, dass Abram oder Abraham nachher der Freund Gottes genannt wurde. Eine besondere Bezeichnung. Nicht, weil sie nur für Abraham gilt, aber weil er der Erste war, von dem das ausdrücklich so gesagt wurde. Und die Freundschaft zwischen Abraham und Gott begann damit, dass Gott ihn angesprochen hat. Einfach von sich aus. Da war niemand auf der Suche nach Gott. Im Gegenteil, der hatte ganz andere Götter, lauter andere Dinge gepflegt. Und dann tritt Gott in sein Leben, indem er spricht. Er hat ihn gerufen, alles zu verlassen, was ihm bis dahin Sicherheit gegeben hat, und sich in ein Land aufzumachen, das Gott ihm zeigen will. Heute im zweiten Teil geht es nun, und Thomas Steffin hat das ja schon in gewisser Weise eingeleitet, und dazu passt auch der Psalm, um eine seltsame Begebenheit. Und merkwürdig, sie ist auch des Merkens würdig. Seltsam, weil die wesentliche Information darin liegt, was nicht vorkommt. Das ist ja auch in unserem Leben mitunter so. Man überlege mal, wie wir von unserem Leben eigentlich erzählen, wenn wir anderen davon berichten. Natürlich erzählt man vieles, was da so seinen Platz hat. Aber genauso wichtig ist das, was nicht seinen Platz hat. Es prägt unser Leben genauso. Es sagt mindestens genauso viel über uns aus, was in unserem Leben alles nicht vorkommen kann. Oder vorkommt. Und genauso beim Erzählen. Und was erzählen wir dann noch von den Dingen, die vorkommen und nicht vorkommen? Was wir weglassen, sagt mindestens genauso viel wie das, was uns so wichtig ist, dass wir es berichten. Das ist spannend. Und so ist es auch in dem Bericht davon, was Abraham nun erlebt, als er in das Land kommt, das Gott ihm schenken will. Sein Gottvertrauen, wie wir feststellen werden, war noch nicht, wer weiß wie, geübt. Es war ja relativ frisch. Und das ist aber nicht nur, wenn es frisch ist, so, es kann auch aushaken. Deshalb heute Titel des zweiten Teils: Wenn der Glaube nicht durchhält. Wir lesen gemeinsam aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 10 bis 20. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte. Denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau: Siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir es wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm: Warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir denn nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau. Nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. wenn der Glaube nicht durchhält. Ich habe mindestens 3 wichtige Erkenntnisse gefunden, die wir für unser Leben hier gewinnen können. Erstens, Glaube ist nicht selbstverständlich. Zweitens, Glaube wagt das Risiko. Drittens, Glaube lebt von Gottes Treue. Glaube ist nicht selbstverständlich. Das wird auch sofort klar. Abraham ist dorthin gegangen, wo Gott ihn hingeschickt hat, ins Land Kanaan. Und nun gibt es Probleme. Nichts zu haben, wovon man sich ernähren kann, gehört zu den gravierenden Schwierigkeiten des Lebens. In Deutschland jammern wir über wesentlich weniger wichtige Mangelerscheinungen. Das Problem ist lebensbedrohlich. Aber das darf doch gar nicht wahr sein. Ich habe doch gemacht, was Gott gesagt hat. Da muss das doch jetzt gut laufen. Da muss ich doch jetzt glücklich werden. Das muss doch alles klappen. Meinen wir oft. Fälschlicherweise. Es scheint, als ob für Abraham nichts zu spüren ist, dass Gott bei ihm ist. Dabei hatte Gott doch versprochen, ihn zu segnen. Ja, was denn nun? Gott lässt die Hungersnot kommen. Und hier entdecken wir schon etwas ganz Wichtiges. Gott bewahrt die, die im Glauben nicht vor jeder Schwierigkeit. Auch wenn wir es so gerne hätten. Gott geht in unserem Leben das Risiko ein, dass wir uns von ihm im Stich gelassen vorkommen und unser Vertrauen auf ihn ins Schleudern kommen kann. Er lässt den Raum, unabhängig von ihm zu denken, zu fühlen, zu reden und zu handeln. Das geht. Gott scheint es um mehr zu gehen, als nur darum, dass wir immer glücklich sind. Offensichtlich möchte Gott, dass wir uns nicht nur deshalb auf ihn verlassen, weil es ja sowieso keine andere Möglichkeit gibt. Er sitzt ja doch am längeren Hebel. Oh, wie oft mir das schon begegnet ist, kann ich nicht zählen im Gespräch mit Menschen. Es steckt ja doch insgeheim in so vielem, was uns bewegt. Genauso diese Unzufriedenheit, wenn Gott nicht macht, was wir wollen. Ja, da können wir ja ganz unangenehm werden. Ja, dann soll er doch mal sehen, wo er bleibt. Nein, Gott sucht danach, dass wir ihm vertrauen, weil wir uns auf ihn verlassen wollen. Da ist mir dieser Satz des Mannes, der mir von Jesus erzählt hat, der war ja ungefähr so alt wie ich damals, als ich so Anfang 20 war. Ich dachte, so alt wird man gar nicht, aber so ein Mann, nicht? Und ich dachte nie, dass solche Leute was übers Leben zu sagen hätten damals. Und er sagte mir, Matze, Gott nimmt nur Freiwillige. Das ist bis heute einer der Kernsätze dessen, was ich glaube, weil ich es in der Bibel immer wieder finde, immer, überall. Aber Abraham ist nun mal mit allen Wassern gewaschen, auch wenn es da nicht so viel Wasser gab. Er kommt selbst auf eine Lösung des Problems. Er geht jetzt nach Ägypten. Da gibt es nämlich was zu essen. Tja, Gott hatte ihn zwar in dieses Land geschickt und von Ägypten war keine Rede, aber man muss sich ja irgendwie helfen. Er sieht keinen anderen Weg. Er muss ja was unternehmen. Und das ist jetzt für biblische Berichte schon bemerkenswert, was hier vorkommt, beziehungsweise eben, was nicht vorkommt. Von Gott ist keine Rede. Im ganzen Bericht nur an einer einzigen Stelle. Und die ist nicht jetzt besonders rühmlich und wie wir uns vorstellen, wie Gott so ins Leben eingreift, dass er da irgendjemanden plagt. Das ist die einzige Stelle, wo Gott vorkommt. Abraham hätte Gott fragen können. Hätte Gott bitten können. Aber das macht er nicht. Es war völlig üblich, dass Nomaden nach Ägypten zogen, wenn sie in Not kamen. Aber es wird durch den Verlauf der ganzen Sache deutlich, dass die Wege, die alle gehen, eben nicht unbedingt die Wege sind, die Gott mit seinen Freunden gehen will. Und mit diesem Weg, den er sich selber sucht, geht Abraham der Erfahrung aus dem Weg, dass Gott ihn versorgt. Ja, man kann vor der Erfahrung, dass Gott in meinem Leben Platz hat und eingreift und dass er es gut macht, der kann man davonlaufen, das geht. Er sucht, ohne mit Gott zu sprechen, seinen eigenen Weg. Glaube, also das Vertrauen auf Gott, ist, wie wir hier sehen, nicht selbstverständlich. Das versteht sich nie von selbst. Das ist nicht automatisch. Also, das mag ja irgendwann mal einen Morgen gegeben haben, an dem ich aufgestanden bin. Ach, ich bin heute so gläubig. Normalerweise erlebe ich das nicht. Glaube will in jedem Moment gewagt werden. Das wird auch beim zweiten Teil deutlich, denn durch den selbstgesuchten Weg kommt Abraham in eine brenzlige Situation. Zweitens, Glaube wagt das Risiko. Achso, das ist nochmal der Weg. Ja, er war ja von Ur in Chaldäa ausgezogen, Land Kanaan, und dann geht er mal da nach Ägypten. Glaube wagt das Risiko. Abrahams Frau Sarai ist zwar unfruchtbar, aber zu diesem Zeitpunkt offensichtlich körperlich attraktiv. Sie ist so in der Mitte ihres Lebens mit 65. Aber es sind eben andere Verhältnisse damals. Und es war auch üblich, dass Könige sich hübsche Frauen bringen ließen. Ja, und dann wurde der Ehemann einfach umgebracht, denn also Anstand hatte man ja. Man nimmt ja nicht eine fremde Frau. Also dann muss eben irgendwas noch vorher passieren. Das wusste Abraham auch. Sein eigener Weg hat die erste Gefahr erstmal abgewendet. Das ist nochmal gut gegangen. Allerdings hat sie ihn eigentlich in eine viel größere hineingeführt. Sozusagen vom Regen in die Traufe. Abraham weiß noch nicht, dass bei Gott Hilfe wäre, aber er weiß, wie er sich selbst helfen kann, meint er zumindest. Mit einer Notlüge. Eine Notlüge. Welche Lüge geschieht eigentlich nicht aus Not? Interessant, man sagt ja so, Notlügen sind erlaubt. Ja, sonst soll man ja nicht lügen. Also jeder will ja wahrhaftig behandelt werden. Lügen ist ja so lange in Ordnung, bis mich selber einer anlügt. Dann wäre ich also ganz komisch. Ja, aber Notlügen und so. Aber welche Lüge geschieht eigentlich nicht, weil man in Not ist? Weil man sich jetzt gerade dazu gezwungen sieht. Es gibt nur Notlügen. Diese ist allerdings, ob das jetzt für Abraham spricht, nur eine halbe. Sie ist nämlich tatsächlich seine Halbschwester. Ja, da hat er jetzt mal aus der Not eine Tugend gemacht und sagte, einfach den einen Teil irgendwie und lässt einfach den anderen weg, den entscheidenden, dass sie seine Frau ist. So können wir das steuern. Allerdings, diese Information wäre hier nun gerade die wichtigere gewesen. Er täuscht den König von Ägypten. Und es scheint ihn hier nicht zu bewegen, dass er damit Gottes großartige Zusagen aufs Spiel setzt. Er tut so, als hätte Gott nicht die Möglichkeit, ihm auf ehrlichem Wege zu helfen. Also muss er einen Krumm drehen. Würde der König jetzt allerdings mit Sarai schlafen, der König von Ägypten, dann wäre sie nicht mehr rein in der Ehe und zweitens wäre sie nicht mehr Abrahams Frau, sondern seine. Das ist der Haken an der ganzen Geschichte. Irgendwie so weit hat er nicht gedacht. Gott hat ihm doch aber versprochen, eine unzählbare Nachkommenschaft entstehen zu lassen. Wie soll denn das gehen ohne seine Frau? Und damit hatte Gott das auch verbunden, wie wir im weiteren Verlauf der Berichte noch feststellen werden. Tja. Also eigentlich hätte Abraham an dieser Stelle auch noch ins Vertrauen auf Gott finden können. Er hat sich in ein Risiko gebracht und hätte er das Risiko auch wagen können im Vertrauen. Denn Glaube wagt das Risiko. Aber er wählt einen anderen Weg. Der ist menschlich sehr naheliegend. Na klar, ich meine, eigentlich ist das doch eine ziemlich gute Idee gewesen. Die Lüge ist nicht mal vollständig, man lässt nur das Entscheidende weg. Kann man hinterher immer sagen, aber ich habe ja nur gesagt das. Wir kennen das ja. Ja, es wurde immer alles aus dem Zusammenhang gerissen und so, wenn irgendwas gesagt wird, was nicht passt. Was ja leider manchmal dann aber auch stimmt in den Medien. Aber dieser Weg, den Abraham wählt, spricht die Sprache, dem Gott, der mich gerufen hat, kann man leider doch nicht vertrauen. Ich habe mal angefangen damit, aber irgendwie lässt er mich unterwegs auf der Strecke. Der kümmert sich dann doch ja nicht um mich. Deswegen muss ich es ja mit krummen Wegen selber machen. Das ist ja bei vielen Gelegenheiten von Glaubenden auch heute so. Wege, die Gottes Worten widersprechen, sind menschlich nachvollziehbar normalerweise. Total. Sonst wird ja keiner drauf kommen. Wir müssen ja nicht so tun, als ob das immer alles völlig unverständlich wäre. Aus dem eigenen System ist immer alles verständlich und nachvollziehbar. Alles. Kein Mensch macht etwas, was er total bescheuert findet. Ja. Aber Wege, die Gottes Worten widersprechen, machen eben deutlich, diesem Gott kann man das alles nicht so abnehmen. Er ist nicht vertrauenswürdig. Nicht des Vertrauens würdig. Er kann wohl nicht für uns sorgen und er hält seine Versprechen nicht und nimmt seine Worte selbst nicht ernst. Mir hilft aber immer mal wieder folgende Geschichte, wo ein Mann so von einem Abhang einer Schlucht abrutscht. Unter ihm nur gähnendes Tal. Und gerade noch kann er so eine Baumwurzel greifen, die seitlich heraushängt. Und jetzt hängt er da. Und er weiß, wieso. Ich bin zwar momentan jetzt gerade gerettet, aber wie soll ich denn hier wegkommen? Aus Gott hat er sich nie viel gemacht in seinem Leben. Aber plötzlich wäre er eigentlich der Einzige, der helfen kann, wenn er denn da wäre. Deshalb ruft er. Gott, es tut mir leid, dass ich mich erst in dieser Lage bei dir melde, aber kannst du mir irgendwie helfen? Und Gott antwortet, ja gerne, lass dich fallen, ich fange dich auf. Der Mann überlegt, ist hier noch irgendjemand, der mir helfen kann? So läuft es in unserem Leben doch oft genug, oder sagen wir mal lieber zu oft. Wir reden von Gott, wir reden mit Gott möglicherweise, wir tun auch sehr gläubig, aber wenn Gott uns sagt, wie er uns führen möchte und es passt uns nicht, dann kann er gerne sagen, was er will, da rein, da raus. Es gibt ja genügend Menschen, und das tut manchmal auch richtig weh, finde ich, die Gott lächerlich machen wollen, weil sie nicht an ihn glauben. Lächerlich aber wird Gott vor allem von denen gemacht, die ihm glauben, wenn sie es dann eben doch nicht tun, von seinen Freunden. Abraham merkt das noch nicht. Seine Rechnung, ja, die Befürchtung und die Absicht, die er hatte, geht zunächst voll auf. Der hat wahrscheinlich gedacht, Mensch, ey, was bin ich für ein genialer Kerl. Nicht nur, dass ich jetzt mit dem Leben davon komme, also erstens haben wir was zu essen, zweitens werde ich nicht umgebracht, drittens kriege ich noch Esel, Kamele und sonst irgendwas. Das ist ja gerade ein Geschäftsmodell. Habe ich noch irgendwo eine Halbschwester? Aber er hat gegen Gottes Willen gehandelt und das bekommt interessanterweise, und auch das ist eine überdeutliche Sprache in biblischen Berichten, interessanterweise bekommt es der Pharao zu spüren zuerst und nicht Abraham, der eigentlich doch als sein Freund mit ihm in Kontakt ist. Ist er ja eben leider nicht. Gott deckt auf, was für ein schräges Spiel Abraham spielt. Lügen haben im Leben ja so oft kurze Beine, auch wenn es die einer hübschen Frau sind. Glaube wagt das Risiko, gerade auch in der Not, aber das wollte Abraham nicht. Und nun fällt seine krumme Tour auch auf ihn selbst zurück. Jetzt steht nicht nur Gott als unzuverlässig da, sondern auch er als Lügner. Macht dabei aber als drittes eine sehr wichtige Erfahrung. Glaube lebt von Gottes Treue. Ja, nun hat Abraham die Rechnung ohne den Wirt gemacht, also ohne Gott. Aber Gott kann, und Jesus hat das ja mal gesagt, alles, was im Moment verborgen ist, wird sowieso ans Licht kommen. Alles. Und Gott kann Verborgenes ans Licht bringen. Und weil wir ihm so wichtig sind und er tiefe Gemeinschaft mit uns will, tut er das auch immer wieder. Und jetzt, da nimm deine Frau und dann lässt er ihn noch geleiten. Das hört sich ja so nett an. Nee, der hat gesagt, pass mal auf, jetzt verschwindest du bitte aus meinem Land. Ja, mach mal die Tür zu, aber bitte von draußen. Und er stellt auch noch sicher, dass er auch wirklich das Land verlässt. Abraham sollte ein Segen sein und wird durch sein Misstrauen dem Pharao zum Fluch. Was ist das für eine verrückte Geschichte? Das ist alles verrückt. Steht nicht am Platz, wo es sein sollte. Es kann ja sein, dass du dich auch auf einem Weg befindest, mit dem du Gottes Zielen mit dir und auch seinen Versprechen an dich im Wege stehst. Angefangen hat dieses unrühmliche Kapitel damit, dass Abraham einfach nur Gott ausgeblendet hat. Keine Rede von ihm, beziehungsweise genauer gesagt, keine Rede mit ihm. Das schleicht sich ja so schnell ein im Alltag. Wir wursteln vor uns hin. Ja, wer hat bitte dazu Zeit, seinen Tagesablauf mit Gott zu besprechen? Zeit hat man ja ohnehin nur für das, wofür man sie sich nimmt. Das gilt dann auch im Prediger oder Pastor nicht anders als denen, die irgendwann zu einer bestimmten Uhrzeit auf der Arbeit sein müssen. Und die Menschen, denen wir begegnen, könnten wir in Gottes Hände legen. Und das Gute, das wir empfangen, könnten wir aus Gottes Händen nehmen und ihm dafür danken. Aber wer hat dafür Zeit? Wenn es schwierig wird, kommt zum Vorschein, was uns wirklich antreibt. Und Gott möchte uns gewinnen dazu, dass wir ihm vertrauen und seine Worte ins Leben umsetzen. Weil es für uns das Beste ist. Der redet sich ja nicht den Mund fusselig, weil er nichts anderes zu tun hat, sondern weil es gut ist für uns. Als Freund Gottes leben, oder sagen wir es mit Jesus, der gerufen hat, komm mit mir und geh mit mir dahin, wo ich mit dir hingehen will. Als Freund Gottes leben oder ihm Jesus nachfolgen, heißt ja, ich folge Jesus auf dem Weg, den er mit mir geht. Nicht, Jesus geht mir hinterher auf dem Weg, den ich mir mal so ausgedacht habe. Und ich tue dort, wo Jesus mich hinführt, das, was er durch mich tun will. Und nicht, Jesus kann jetzt bitte mal absegnen, was ich mir überlegt habe. Das geht ja auch in Gebetsversammlungen, in Gemeinden so mitunter. Ja, manche Gebetsgemeinschaften haben ja den Sinn, dass Gott doch bitte dieses eine Mal keine Probleme machen soll und mal machen soll, was wir wollen. Und da helfen mir immer wieder Menschen, die so gerade frisch zum Glauben kommen. Ich hatte da vor vielen Jahren eine Erfahrung, damals auch als Fußballtrainer. Da ist dann ein junger Mann, der war 16, hatte angefangen, so sich mit Jesus zu beschäftigen. Und ich hatte ihn mal zu Hause besucht und er erzählte mir ganz toll, er war deutscher Meister im Synthesizer-Spielen und so und wusste aber noch nicht, was er beruflich machen soll. Der ist dann später DJ geworden tatsächlich. So, und er wusste noch nicht, was er machen soll. Dann habe ich ihn gefragt, hast du denn eigentlich Gott mal danach gefragt? Nö, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Es ist so herrlich erfrischend. Aber man kann auch 35 Jahre Christ sein und es geht einem genauso. Und es ist für uns lebenswichtig, ihr Lieben, dass wir entdecken, wie wir persönlich in einem lebendigen Kontakt mit Gott unterwegs sein können. Da ist nicht für jeden die gleiche Art und Weise die richtige. Der eine kann Bibel lesen, stundenlang, zu denen gehöre ich. Der kann beten, stundenlang, das geht. Ja, man überlebt es auch, habe ich festgestellt. Andere können sich das gar nicht vorstellen, aber auch für dich gibt es einen Weg. Es gibt ja deshalb zum Beispiel auch in Kirchengemeinden, auch in unserer Gemeinschaft, Angebote wie Bibelgespräch oder sonst irgendwas, Hauskreise. Wir können auch Zweierschaften gründen, also wo zwei Leute miteinander unterwegs sind. Das ist im Grunde deshalb die beste Möglichkeit, weil man sich voll aufeinander einstellen kann. Aber such dir doch bitte einen Weg, wie du ständig und lebendig im Kontakt mit Gott sein kannst. Im Gespräch mit ihm. Denn Gott ist merkwürdig, hat Thomas Steffin vorhin gesagt. Er ist wirklich würdig, dass man sich ihn merkt. Und wenn du dich wie Abraham verirrt hast, dann kommt ja am Ende dieses Berichts das Wichtigste. Glaube lebt von Gottes Treue. Ja, Gott hat Abraham jetzt mit seinem Misstrauen konfrontiert und mit seinem Fehlverhalten. Aber Gott hat Abraham nie aufgegeben. Er hat ihn auch nicht seinem eigenen Irrtum überlassen. Sondern das Aufdecken des Unrechts ist eigentlich der Ruf, so Abraham, komm, wir fangen nochmal an. Das geht auch anders. Du kannst zurückkommen in Gottes Arme. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, lesen wir, sind wir untreu? Das kann in diesem Fall, was so spontane Geschichten angeht, auch ungläubig heißen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Da geht es nicht darum, dass man grundsätzlich nicht glaubt, aber dass es eben sein kann, dass der Glaube aussetzt, dass er nicht durchhält. Und jetzt wird darauf Bezug genommen, Jesus hat sein Leben für uns gegeben, er lässt dich nicht fallen. Der wusste schon, was für einen Pappenheimer, oder ich sage ja auch gerne Pappeimer, er sich an Land gezogen hat. Aber er möchte dich auch auf seinem Weg mitnehmen. Das bedeutet, dass du die Wege, die du dir selbst gesucht hast, auch verlassen kannst jetzt. Gott wird dadurch geehrt, dass wir ihm vertrauen. Und wir sind ihm so bedeutend, du bedeutest ihm so viel, dass er sich mit dir identifizieren lässt in dieser Welt. Unfassbar. Er schreibt mit ganz normalen Menschen Geschichte, die sich von ihm verändern lassen. Deshalb, wenn der Glaube nicht durchhält. Glaube, also das Vertrauen auf Gott, ist nie selbstverständlich. Es will an jedem Tag gewagt werden. Und man könnte sagen, in jedem Moment. Gottvertrauen bedeutet, dass ich das Risiko eingehe, ohne sein Eingreifen auch wirklich alt auszusehen. Und gehalten sind wir davon, dass unser Glaube nicht davon lebt, dass wir das so toll hinbekommen, sondern dass Gott uns treu bleibt. Nicht unser Glaube trägt uns, sondern Gott trägt uns mit unserem Glauben. Deshalb, und er wird uns jetzt noch manchmal begegnen in dieser Predigtreihe, hat der China-Missionar, der auch die Übersee, also die Overseas Mission Fellowship, die überseeische Missionsgemeinschaft, bei der auch Birgit Laaf beschäftigt ist, im deutschen Zweig, der ist weltweit, ist sie inzwischen tätig, schon lange, der hat die gegründet und der hat das auch mal so gesagt: Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Da kann man nur sagen, so ist es. Amen.